D-Radio Wissen 100.
Gesellschaftszustand A, ich habe einen Job, alles okay. Gesellschaftszustand B, ich habe keinen Job, ich brauche Arbeitslosengeld. Zwischen den zwei Zuständen liegen im Fall von Birgit Felderhoff gerade mal 14 Tage. Als ihr Chef im Mai 2008 Insolvenz anmeldet, bekommt sie zunächst für ein Jahr ALG 1 und dann rutscht sie ab im Mai 2009 ALG 2. Sie erlebt das, was viele in dieser Situation erleben, Frust, Frust über das System, den Umgang mit ihr, über diese vielen Anträge. Aber im Rückblick könnte man sagen, Birgit Felderhoff hat ihr Leben, das heute gut läuft, ihren jetzigen Job, diesem Hartz-IV-Frust zu verdanken. Aber erstmal war da, wie gesagt, 2009 die Begegnung mit Hartz IV.
Also erlebt habe ich das eigentlich ziemlich horrorähnlich. ALG 1 ging ja noch, aber ALG 2, ich bin in keiner Form aufgeklärt worden, was es überhaupt heißt, ALG 2 zu beziehen. Man wurde wirklich nur da reingedrängt und man sagte einem, Sie müssen dies unterschreiben, Sie müssen das unterschreiben und wenn Sie das nicht unterschreiben, gibt es kein Geld und hier noch Anträge und da noch Anträge. Also alles war wirklich wie in einem Papierwald und einem Papierwust. Ich habe natürlich alles unterschrieben damals, weil ich ja auch gar nicht wusste, welche Möglichkeiten und Rechte ich überhaupt habe.
Können Sie sich denn an einen Punkt erinnern, wo Sie wirklich gar keine Kenntnis hatten und unterschreiben mussten und dadurch dann hinterher Nachteile hatten?
Also Nachteile hatte ich durch die Unterschrift der Eingliederungsvereinbarung, denn da sagte man mir auch, die muss ich unterschreiben, wenn ich die nicht unterschreibe, bekäme ich kein Geld. Und das macht einem natürlich irgendwo Angst, weil ich lebte zu dem Zeitpunkt ja auch noch mit meiner Tochter zusammen und wusste ja existenziell überhaupt nicht, wohin geht die Reise. Und dann unterschreibt man das natürlich. Und irgendwann habe ich natürlich dann mal mitgekriegt, dass das einfach Dinge sind, wo man die Leute reindrängen will, wo man den Leuten Angst mitmacht und dass die Leute aufgrund dieser Angst, dieser Existenzangst dann natürlich hingehen und sagen, ja, ich unterschreibe das jetzt, um Gottes Willen, man will mir jetzt das Geld kürzen.
Ja, aus Sicht des Jobcenters verständlich zu sagen, fördern und fordern, ich möchte auch, dass sich da was bewegt und so, man möchte ja auch Missbrauch verhindern damit.
Das ist richtig, aber ich sag mal, es ist natürlich so, dass man damit im Grunde nicht großartig Missbrauch machen kann. Natürlich wird es mit Sicherheit Leute geben, die Missbrauch oder missbräuchlich diese Leistungen beziehen. Aber im Großen und Ganzen ist es meines Erachtens so, dass die Leute, die wirklich die Bezieher sind und die sich da auch kümmern und bemühen, alles Mögliche zu tun, um eben halt aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen, dass denen eigentlich nur Steine in den Weg gelegt werden, so wie mir auch. Und es wurden mir wirklich dadurch neue Tätigkeiten regelrecht kaputt gemacht. Ich konnte diese Arbeiten nicht antreten. Es wäre zum Beispiel eine Tätigkeit gewesen, die hätte ich anfangen können in einem Büro für Grafikdesign und Kommunikation in Essen. Da wäre ich natürlich fachfremd gewesen. Es ging dann darum, dass zu dem Zeitpunkt verhandelt werden sollte, dass ein Eingliederungsgeld zum Beispiel unterstützend gezahlt werden sollte. Da ist dann gar nicht mehr drüber verhandelt worden. Die Leute haben sich überhaupt nicht gemeldet. Es ist nicht darüber gesprochen worden. Ich habe immer wieder gefragt. Man hat mich in keiner Form unterstützt. Und das fand ich schon ziemlich, ja, ziemlich abartig, muss ich sagen. Ich habe irgendwann auch mal einen Vorstellungstermin gehabt in München. Ich bin dann ins Internet gegangen, habe geguckt, wie ist die günstigste Fahrt, weil man muss ja die günstigste Fahrt wählen, habe einen sehr günstigen Flug für den Hinflug gefunden. Zurück hat mir ein guter Freund aus München seine Bahnkarte gegeben, wo ich mit zurückfahren konnte. Und ich hatte trotzdem Schwierigkeiten, diese Kosten wiederzukriegen. Überhaupt die Genehmigung zu kriegen, nach München zu fliegen. Also man meint immer, es ist so, dass die Leute, die im Jobcenter arbeiten, meinen, man hätte nur ein rosiges Leben bei Hartz IV. Und das hat man definitiv nicht.
In dieser Zeit hat sich bei Ihnen Frust angesammelt, Frust aufgestaut. Und das haben Sie aber nicht einfach nur in sich reingefressen, sondern in eine bestimmte Richtung gelenkt.
Genau. Irgendwann wurde mir diese Drängelei, was natürlich auf die Psyche irgendwann geht, man fühlt sich unsäglich schlecht in der ganzen Situation. Dadurch habe ich dann irgendwann eine Erwerbsloseninitiative gegründet, nachdem ich versucht habe, auf dem politischen Wege mich mal schlau zu machen, wer denn überhaupt bereit ist, jemandem zu helfen. Und da war eigentlich keiner, außer eben halt damals eine Partei, der ich dann auch beigetreten bin, aus reiner Solidarität damals. Wobei ich dann aber gesagt habe, ich werde jetzt zusehen, dass ich mich dagegen wehre. Und nicht nur für mich, sondern auch für andere, denn die anderen sind mit Sicherheit zum Teil genauso oder noch schlimmer beschwert als ich. Und habe dann eine Erwerbsloseninitiative gegründet.
Die Brücke Mülheim, können wir ruhig sagen. So
die
heißt
Brücke
der Verein.
Mülheim ist ein eingetragener Verein.
Genau. Angenommen, ich beziehe jetzt Hartz IV und sag, Birgit Felderhoff, liebe Brücke, bitte helft mir. Was könnt ihr denn für mich tun?
Also in erster Linie ist es so, dass wir zum einen erstmal hören, inwieweit ist da irgendwas gemacht worden? Inwieweit sind die Anträge gestellt? Sind Anträge generell schon gestellt worden? Wir sind also nicht der Auffassung, dass wir die Sozialagenturen oder die Jobcenter als unsere Feinde ansehen oder als unsere Gegner. Das auf gar keinen Fall. Man muss einfach dabei beachten, dass die Leute natürlich sehr, sehr viele Fehler machen, zum Teil angehalten werden, diese Fehler zu machen. Denn es gibt ja interne Geschichten, wonach sich die Mitarbeiter richten sollen. Das ist eben halt das, wo wir dann eben gucken, wenn wir dabei sind, läuft das immer ganz anders ab, als wenn der Betroffene alleine dahin geht.
Ja, aber
und es ist wesentlich ruhiger.
Woran liegt das denn?
Das liegt einfach daran, dass man einen Zeugen hat.
Irgendwann haben Sie dann durch diese Arbeit in dem Verein auch die Frau kennengelernt, die heute Ihre Arbeitgeberin ist.
Richtig,
kann man so sagen.
Genau.
Ja. Wie ist das passiert?
Also wir haben öfter in der Zeitung gestanden mit dem Erwerbslosenverein und dadurch hat irgendwann sich die Rechtsanwältin Gabriele Juncker gemeldet bei mir telefonisch auf dem Handy des Vereins. Wir haben dann einen Gesprächstermin ausgemacht, haben uns dann getroffen und haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass da irgendwo die Chemie auch stimmt. Und seitdem macht Frau Juncker eben halt auch die Sozialberatung bei uns im Verein und dementsprechend haben wir da wirklich eine sehr, sehr große Unterstützung erfahren, die uns zum Teil natürlich auch viel Arbeit abnimmt.
Wenn jetzt jemand zu Gabriele Juncker kommt, ne, und sagt, ich brauche Hilfe und Sie sind dann auch mit dabei. Sagen wir mal, was verstehen Sie denn an einer Lage eines ALG-II-Beziehers besser, als ich das zum Beispiel würde?
Also ich kann mich zumindest in die Situation dieses Betroffenen hineinversetzen. Was man, sage ich jetzt mal, meines Erachtens nicht kann, wenn man diese Erfahrung selbst noch nicht gemacht hat. Weil ich denke, viele Leute sind einfach geprägt vom Hörensagen. Und man weiß einfach nicht, was passiert denn da tatsächlich mit den Menschen, die wirklich da am Gängelband sind und denen alles Mögliche zugemutet wird, dass sie sich wirklich richtig schlecht fühlen. Und ich meine, man sagt nicht umsonst, Hartz IV macht krank. Ich war dann irgendwann auch selbst in einer Krankheitssituation, wo ich gedacht habe, da kommst du gar nicht mehr raus. Aber
was hatten Sie denn?
Ich habe durch diesen ganzen Stress habe ich eine ganz heftige Reaktion meiner Schilddrüse erfahren, sodass ich selber eigentlich gedacht habe, ach mein Gott, du bist kurzatmig, du rauchst. Zwar nicht, wer weiß wie viel, aber vielleicht liegt es daran. Ich habe zwar viel Bewegung, aber vielleicht nicht die richtige und ich kriegte einfach keine Luft mehr. Und das kam aber durch meine Schilddrüse und durch diesen ganzen Stress. Und da bin ich jetzt seit knapp 4 Wochen quasi drüber weg, sodass mein Blutbild jetzt in Ordnung ist und mir es auch wirklich wesentlich besser geht als vorher.
Nehmen wir mal die Krankheit aus, dann könnte man aber, Ironie des Schicksals, doch sagen, in Ihrem Fall war Hartz IV kein schlechtes System. Es kommt halt nur drauf an, was du draus machst.
Das ist auf eine Art richtig. Zumindest hätte ich dann Frau Juncker auch nicht kennengelernt. Das hätte ich jetzt sehr schade gefunden. Aber ich sag mal, es ist in der Regel äußerst beschwerend, damit wirklich zurechtzukommen. Und ich kann wirklich ganz viele Leute verstehen, die psychisch einfach irgendwo auf der ganzen Linie nicht mehr mitkommen, weil die einfach ihr Leben nicht mehr stemmen können durch diese ganzen Beeinträchtigungen.
Aber Sie persönlich, sind Sie Hartz IV heute aus der Entfernung heraus dankbar?
Zum einen ja, weil ich habe wirklich gemerkt, ich meine, ich habe immer ein breites Kreuz gehabt, ich habe mich auch nie unterkriegen lassen, aber ich habe natürlich auch in der Situation gemerkt, dass mein Kampfgeist mich nicht verlässt. So ab und zu hat man zwar wirklich mal auf Deutsch gesagt so einen Durchhänger, aber in der Regel habe ich dann festgestellt, dass es mich natürlich in vielen, vielen Dingen sehr gestärkt hat und ich ganz viele Dinge aus ganz anderer Sichtweise sehe, weil ich mich früher nie damit beschäftigt habe. Aber man sieht eben halt auch, man geht mit vielen Leuten auch ganz anders um. Das ist einfach der Punkt.
D-Radio Wissen. 100.